Am 27. Dezember 2006 wurde der von der französischen Raumfahrtbehörde CNES mit Unterstützung der Europäischen Weltraumbehörde ESA ins All geschossene Weltraumteleskop COROT das erste Observatorium, das nach Exoplaneten mit der Transitmethode suchte. Am 20. Juni 2013 wurde die Mission offiziell für beendet erklärt. Am Telefon begrüße ich
Frau Prof. Dr. Heike Rauer vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Institut für Planetenforschung, extrasolare Planeten und Atmosphären. Schönen guten Tag, Professorin Rauer.
Ja, schönen guten Tag, Herr Hühner.
In den letzten Wochen gab es keine guten Nachrichten, speziell von Geräten, die im All stationiert sind und auf der Suche nach Exoplaneten sind, nämlich die französisch-europäische Mission COROT und jetzt ziemlich aktuell die Kepler-Mission, wobei die NASA es nun aufgegeben hat, Kepler in Gang zu halten. Als erstes zu COROT. Was ist passiert? Warum geht es nicht mehr weiter?
Ja, COROT ist ja auf einem Erdorbit gewesen oder auch noch der Satellit, der den Satelliten regelmäßig über die Pole und über die sogenannte South Atlantic Anomaly geführt hat. Das ist ein Gebiet etwa in Südamerika, wo man erhöhte Teilchenstrahlung hat in der oberen Atmosphäre. Und das hat nun letztendlich dazu geführt, dass nachdem ja schon anderthalb Jahre nach dem Beginn der Mission eine der Datenchains ausgefallen war, jetzt auch die zweite ausgefallen ist. Man muss natürlich sagen, dass der Satellit gebaut wurde für 3 Jahre Missionsdauer und er jetzt insgesamt 6 Jahre funktioniert hat, so dass man sich nicht beklagen kann, dass es nun kaputt gegangen ist. Er hat wesentlich länger funktioniert, als er mal geplant war. Aber trotzdem ist es natürlich sehr, sehr bedauerlich, zumal wir gerade darüber diskutiert haben bzw. beschlossen hatten, ihn noch einmal zu verlängern. Das war natürlich hart für uns.
Das bedeutet natürlich nicht, dass jetzt keine Wissenschaft mehr gemacht werden kann, zwar sicherlich nicht mehr mit dem Gerät, aber letzten Endes hat er so viele Daten geliefert, dass noch weiterhin über Jahre hinweg Auswertungen stattfinden.
Ja, genau so ist es. Also die Daten, die der Satellit im letzten Jahr gesammelt hat, der Fehler ist schon im November aufgetreten. Diese Daten haben wir zum Beispiel noch gar nicht bekommen, wir Partner in der Mission, weil sie immer noch in Frankreich prozessiert werden. Also das heißt, es gibt Daten, die noch gar nicht aufgearbeitet sind. Und dann kommt dazu, dass man natürlich jetzt nach dieser Missionszeit wissen wir natürlich viel besser, wie wir mit den Daten umgehen können. Das heißt, jetzt wollen wir einmal alle Daten noch einmal nach dem neuesten Stand des Wissens neu prozessieren und dann noch einmal neu nach Planeten suchen. Und wir hoffen, dass wir dann kleinere Signale finden können, als es bisher möglich war. Und das wird alles sicher noch mehrere Jahre in Anspruch nehmen.
Lässt sich schon eine kurze Bilanz ziehen, denn es gab ja doch eine ganze Reihe von Höhepunkten an Wissenschaft, die COROT uns geliefert hat.
Ja, und das große Highlight der Mission war und ist natürlich der Planet COROT 7b. COROT 7b war damals der erste terrestrische, das heißt Gesteinsplanet, den man entdeckt hat, von dem er sicher wusste, wie groß er ist, wie schwer er ist, also sicher wusste, was man hat. Das ist und bleibt das große Highlight der Mission. COROT 7b ist natürlich noch nicht das, was man für Exoplanetenforschung als Ganzes will. Also er ist kein bewohnbarer Planet, weil er ja sehr nah an seinem Stern ist. Nicht? Sie erinnern sich vielleicht, 20 Stunden ist dort nur ein Jahr. Also sehr, sehr nah am Stern, sehr heiß. Aber andererseits war es auch der Einstieg in eine ganz neue Klasse von Planeten, nämlich von solchen heißen Gesteinsplaneten, wie wir sie hier im Sonnensystem gar nicht haben. Und das hat natürlich dann auch wieder ein neues Forschungsfeld eröffnet. Ja, weitere Highlights waren COROT 9b. COROT 9b ist bis heute noch der einzige Planet bei 90 Tagen Umlaufperiode, für den man Radius und Masse hat, also weiß, was man für einen Planeten hat. Das ist in diesem Fall ein Gasplanet. Längerperiodische Planeten kennen wir natürlich auch viele, die dann mit der Radialgeschwindigkeitsmethode gefunden wurden, für die man dann aber nur die Massen hat und keine Größen, also keine mittleren Dichten, das heißt keine weiterführende Physik machen kann. Ein weiteres Highlight von COROT und natürlich dann Kepler, zusammen mit Kepler, ist die große Vielfalt der Planeten. Im Sonnensystem kennen wir ja die terrestrischen Planeten, die Gesteinsplaneten, also Merkur, Venus, Erde, Mars. Dann haben wir die Gasriesen, Jupiter, Saturn und dann die Eisplaneten, Uranus und Neptun. Das sind, wenn Sie so wollen, 3 klare Klassen, die sich auch klar voneinander unterscheiden. Und jetzt haben wir gemerkt, das ist so ein bisschen wie eine Blumenwiese und Sie kennen nur drei Blumen und plötzlich merken Sie, kommen Sie in den Amazonas und merken, was es eigentlich gibt an Vielfalt. Also es gibt auch alle Zwischenformen, die man sich denken kann. Es gibt Planeten, die man sich im Aufbau oder in ihrer Entstehung gar nicht erklären kann, zum Beispiel Gasriesen, die einen Anteil an schwerem Material, also wahrscheinlich einen Gesteinskern haben, der mehrere hundert Erdmassen sein muss. Wie so etwas entstehen kann, kann man sich heute noch gar nicht erklären. Wir haben große Erden, Supererden, nicht Gesteinsplaneten doppelt, dreimal so groß wie die Erde. Und dann haben wir solche, die auch noch eine große ausgedehnte Wasserstoffhülle haben, sogenannte Mini-Neptune, die in dem Bereich zwischen Gesteinsplaneten und Neptunartigen Körpern liegen. Also diese Vielfalt, das ist eines der großen Highlights und der großen Ergebnisse der Exoplanetenmission, die dann jetzt auch natürlich viele neue Fragen aufgeworfen hat, die wir dann mit den nächsten Missionen angehen wollen.
Das hat ja letzten Endes auch große Auswirkungen auf die Wissenschaft, die sich mit der Entstehung unseres Sonnensystems beschäftigt, weil auch sehr, sehr extreme Umlaufbahnen ermittelt worden sind, die gar nicht zum Beispiel in der Ekliptik des Zentralgestirns zum Beispiel liegen, wie das im großen Teil bei uns der Fall ist.
Richtig, damit sprechen Sie eine weitere Überraschung an. Also schon die ersten Planeten vor den Missionen, die mit Radialgeschwindigkeiten entdeckt wurden, haben ja so stark elliptische Orbits gezeigt. Das war damals schon eine Überraschung, weil es das im Sonnensystem nicht gibt. Nicht die Planeten haben eine leichte Exzentrizität, sind leicht elliptisch, die Planeten waren aber eben nicht sehr stark. Das ist in der allgemeinen Population der Planeten anders. Da sind stark exzentrische Bahnen normal. Aber was sich eben auch gezeigt ist, das, was Sie ansprechen, dass es Planeten gibt, die nicht in der Äquatorebene ihres Sterns kreisen. Das heißt, es muss eine Kraft gegeben haben, irgendetwas gegeben haben, was sie da herausgehoben hat. Und da denkt man halt an Streuung von Planeten, Planeten, die fast zusammengestoßen sind und sich dann gestreut haben, sodass einer auf eine Hochbahn mit hoher Inklination gekommen ist, also sehr stark geneigt ist gegenüber der Äquatorebene des Sterns. Das deutet darauf hin, dass es solche beinahe Zusammenstöße sehr häufig in Planetensystemen gibt. Bei einigen Planeten sieht es ja so aus, dass sie sogar im entgegengesetzten Umlauf sehen, um den Stern kreisen, entgegengesetzt zu der Drehrichtung des Sterns. Das ist natürlich auch nicht einfach erklärbar. Und zusammen mit dieser Vielfalt der Planeten haben wir heute eigentlich mehr Fragen hinter der Planetenbildung, als wir sie vorher hatten. Und natürlich stellt sich dann die Frage, warum unser Sonnensystem jetzt so ist, wie es ist. Ist es jetzt der Normalfall oder sind wir einfach durch glückliche Umstände in ein System hinein, haben wir uns in ein System entwickelt, was eine relativ ruhige Geschichte hatte?
Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass wir einmalig sind, denn es gibt ja, was ja auch diese Entdeckung der Exoplaneten gezeigt hat, eine unerhörte Anzahl von Planeten offensichtlich da draußen im All.
Ja, das ist richtig. Also es gibt auch Planeten nicht nur um singuläre Sterne wie bei uns, sondern um Binärsterne, um Trippelsysteme. Wir haben von der Kepler-Mission eine recht gute Statistik inzwischen über Planeten, jedenfalls bis zu einer Umlaufperiode von etwa 100 Tagen. Und wir wissen, dass es etwa 10% heiße Gasriesen um Sterne gibt, aber viel, viel mehr kleine Planeten. Das ist auch interessant, dass also die Zahl der Neptune, Mini-Neptune, Supererden, die Zahl der Gasriesen deutlich zu übersteigen scheint. Und wenn die Statistiken, die noch ein bisschen schwanken, aber in etwa stimmen, ist, hat jeder zweite Stern solch einen kleinen Planeten. Und das ist natürlich eine sehr, sehr große Zahl.
Und die haben unter Umständen auch wieder Monde, wie das bei uns im Sonnensystem der Fall ist, die wiederum ja auch durchaus in den Bereich liegen könnten, dass es Lebensformen auf diesen Monden gibt.
Das ist richtig. Also man spekuliert, dass man die Gasriesen nicht ausschließen soll, weil Gasriesen könnten ja Systeme sein wie bei uns Saturn und Titan, wo der Titanmond ja eine Atmosphäre hat. Nun ist Saturn und Titan sind zu weit weg von der Sonne, um habitabel zu sein, aber man kann sich eben auch vorstellen, dass sich solche Systeme oder auch Doppelplanetensysteme näher am Stern bilden. Bisher war die Suche nach Exomonden leider nicht erfolgreich. Das ist sehr, sehr schwierig, weil das Signal des Mondes natürlich noch mal kleiner ist als das Signal des Planeten selbst. Und ein Ergebnis der Corot-Mission und dann auch bestätigt von der Kepler-Mission ist, dass unsere Sonne zum Beispiel extrem ruhig ist. Also die meisten anderen Sterne zeigen viel mehr Aktivität. Das heißt, sie haben viel mehr Sternflecken, sie haben viel mehr Ausbrüche. Das zeigt sich auch in den stellaren Lichtkurven, die dann entsprechende Schwankungen haben. Und man muss dann das kleine Signal des Mondes trennen können von der Aktivität, den Lichtschwankungen des Sterns selber. Und das wird dann halt immer schwieriger, je kleiner das Objekt ist.
Bei allen hervorragenden Leistungen, die Corot und Kepler erreicht haben, ist aber auch festzustellen, dass die erdgebundenen Systeme in den letzten Jahren auch einen riesigen Sprung nach vorn gemacht haben, um Exoplaneten zu detektieren. Wie sehen Sie das?
Ja, das ist richtig. Auch die Radialgeschwindigkeitsmethode zum Beispiel vom Boden hat große Fortschritte gemacht. Nicht das kleinste, also das leichteste Objekt, das Sie bisher entdeckt haben, ist der Stern Alpha Centauri, unserem nächsten Nachbarstern, von einer Erdmasse. Das ist natürlich ein Meilenstein gewesen, wobei diese Entdeckung noch umstritten ist, denn es ist extrem schwierig. Dieser Planet hat eine Umlaufperiode von 3 Tagen, wenn ich 3 oder 4 Tagen. Man musste 2 Jahre Daten sammeln, um überhaupt dieses Signal zu bekommen. Und wie gesagt, die Entdeckung ist noch umstritten. Da zeigt sich einerseits der Fortschritt in der Technologie und es zeigt sich aber auch, wie schwierig es ist, das vom Boden zu machen. Das heißt, auch wenn wir jetzt in den nächsten Jahren auf bodengebundene Messungen angewiesen sind, ja auch auf Transitsuche, auch mit der Transitmethode geht es vom Erdboden aus weiter. Wir selber bauen zusammen mit Partnern jetzt in Chile ein großes Transitsuch-Array auf, mit dem wir vom Boden hin weiter runterkommen wollen in die Detektionsgrenze, in den Mini-Neptun-Bereich hinein. Aber da merken Sie schon, ich rede von Mini-Neptun, wenn ich vom Bodentransit spreche. Erden und Supererden wird man vom Boden nur um M-Sterne, um sehr, sehr kleine Sterne finden können. Deswegen gibt es eben auch weitere Planungen für zukünftige Satellitenmissionen, denn wir wollen natürlich jetzt nachfolgend von Corot und Kepler da weitermachen.
Und wie sieht das zurzeit aus? Mich hat es sowieso gewundert, dass gerade in diesem Bereich, wo man ja auch in der Raumfahrt immer wieder annehmen muss, dass mal was schief geht, dass da nicht gleich eine Nachfolgemission geplant, also geplant vielleicht schon, aber nicht gleich auch gestartet worden ist.
Naja, wir hatten ja in der letzten Auswahlrunde der ESA die Plato-Mission in der Konkurrenz, die ja auch unter den letzten 3 dann gelandet ist, aber letztendlich gegen Solar Orbiter und Euclid verloren hat. Mit dieser Mission sind wir jetzt wieder ein Kandidat für den M3-Starttermin der ESA. Das wird 2022 oder 2024 sein. Und wir hoffen dann natürlich unter die ausgewählte Mission zu sein.
Zuvor gibt es aber noch eine kleinere Mission.
Genau. Die ESA hat ein neues Satellitenprogramm aufgelegt, ein Kleinsatellitenprogramm, das jetzt erstmals entwickelt wird. Dort gab es im Sommer letzten Jahres eine Ausschreibung und dort hat tatsächlich eine Exoplanetenmission gewonnen unter Schweizer Leitung. Die Mission heißt CHEOPS und wird Folgendes machen. CHEOPS hat ein anderes Konzept als Corot und Kepler. Corot und Kepler hatten jetzt zum Ziel, Planeten zu finden und grob zu bestimmen, in welche Klasse sie sind, also ob sie leicht sind oder schwer oder eben klein oder groß. Und sie dann zu sortieren, ist es eher ein Gesteinsplanet oder eher ein Gasplanet. Aber vor allen Dingen sollten Corot und von Kepler sollte die Anzahl der Planeten herausfinden, wie viele Sterne haben einen Planet und einen Erdgroßen bei einem AU finden. CHEOPS ist eine Nachfolgemission. Das heißt, CHEOPS sucht keine Planeten, sondern CHEOPS muss man füttern mit Planeten, die man schon kennt. Und die Grundidee von CHEOPS war, die Vielzahl der Radialgeschwindigkeitsentdeckungen zu suchen und diese Planeten dann abzuscannen und zu schauen, welche von denen machen auch einen Transit. Von der Radialgeschwindigkeit habe ich ja die Masse und wenn ich dann einen Transit beobachten kann für den gleichen Planeten, habe ich auch den Radius und dann habe ich die mittlere Dichte und kann weitere Physik und Analysen des Planeten machen.
Wissen Sie, ob es bei der amerikanischen Weltraumbehörde NASA ähnliche Nachfolger gibt wie Kepler?
Ja, die NASA hat jetzt gerade vor kurzem die Mission TESS ausgewählt. Auch das ist eher eine kleine Mission. TESS unterscheidet sich von CHEOPS dadurch, dass es eher auf dem Corot-Kepler-Idee beruht. Das heißt, es wird Planeten suchen. Aber die großen Lessons learned von Corot und Kepler sind ja die Vielfalt und die erstaunlichen Eigenschaften der Planeten, sodass alle Nachfolgemissionen Corot, TESS und auch Plato, es geht nicht nur darum, Planeten zu finden, sondern man möchte sie charakterisieren. Da wir gelernt haben, dass wir Planeten haben, die mit der gleichen Masse einen Faktor 3 unterschiedliche Radien haben können, was bedeutet, dass ich einen Planeten mit der gleichen Masse haben kann, der entweder ein Gesteinsplanet ist, wie zum Beispiel die Erde, oder ein Mini-Neptun. Und genauso kann ich für einen Planeten mit, sagen wir, 2 Erdradien einen Planeten haben, der ein Mini-Neptun ist, oder etwas wie ein großer, kompakter Gesteinsplanet. Das heißt, wir haben gelernt aus Guro und Kepler vor allen Dingen, dass alleine die Messung des Radius oder der Masse nicht ausreicht. Wenn ich nur einen Parameter habe, weiß ich noch lange nicht, was das für ein Planet ist. Das hat man früher gedacht, weil wie gesagt, in unserem Sonnensystem gibt es diese schönen drei Kategorien, die unterscheiden sich alle deutlich in Masse und Radius, sodass man geglaubt hat, okay, wenn ich einen Parameter habe, dann weiß ich, was ich da für einen Planeten habe. Und jetzt hat sich eben gezeigt, das ist nicht so. Ich brauche beides, ich brauche Massen und Radien. Deswegen ist Cheops nützlich, denn Cheops wird Objekte anschauen, von denen man einen Parameter hat, die Masse, und versuchen, den zweiten zu finden. Und TESS wird Planeten suchen, aber um helle Sterne. Das heißt, wir kriegen von der TESS-Mission, die Transits liefern wird, die Radien. Da aber die Sterne hell sind, es wird alle hellen Sterne am ganzen Himmel abscannen, weil die Sterne hell sind, bedeutet das, ich kann auch die Massen bestimmen hinterher vom Boden. Das ist ja die große Krux der Kepler-Mission. Von Kepler haben wir diese 3000 Planetenkandidaten und wir werden sicher noch mehr bekommen. Wir haben unter 100 Planeten von Kepler, von denen wir wirklich Massen und Radien haben. Das heißt, der Anteil der Kepler-Kandidaten, für die man die Massen bestimmen kann, ist extrem klein. Und da setzt eben TESS an. TESS will den ganzen Himmel abscannen, die hellen Sterne, Planeten, Transit suchen, die hell genug sind, um auch die Radien zu bestimmen. Das Problem bei TESS ist, dass es nur etwa einen Monat auf ein Bildfeld schaut. Das heißt, wir werden nur die kurzperiodischen Planeten bekommen können.
Ich komme nochmal zurück auf Plato. Könnten Sie diese Mission noch etwas konkreter vorstellen?
Ja, Plato möchte nun der wahre Nachfolger der Kepler- und Guro-Mission werden, in dem Sinne, dass wir in der Lage sein wollen, eine Erde zu finden, die in der habitablen Zone, also bei einer astronomischen Einheit Abstand, um einen sonnenähnlichen Stern kreist. Und nicht nur zu finden, sondern auch zu wissen, wie groß ist der Planet, wie schwer ist der Planet, welche mittlere Dichte hat er. Und der Stern soll hell genug sein, sodass man hinterher auch Spektroskopie, zum Beispiel seine Atmosphäre, machen kann. Also es ist der Schritt hin zu einer vollen Charakterisierung von Planeten. Und zwar nicht nur Planeten, die sehr nah am Stern sind, also bis 4 Wochen Umlaufperiode, wie das die TESS-Mission macht, sondern für langperiodische Planeten, so dass wir die Planetensysteme wirklich mit dem Sonnensystem vergleichen können und wirklich sagen können, da sind Gesteinsplaneten, die ähnliche Bedingungen haben, wie wir sie hier auf der Erde finden. Was Plato darüber hinaus liefern wird, ist durch systematische Anwendung der Astroseismologie, mit der wir die Sternparameter genau bekommen, bekommen wir nicht nur dadurch auch die Planetenparameter sehr, sehr genau, sondern wir bekommen auch das Alter der Planetensysteme. Das heißt, wir werden das erste Mal einen Katalog bekommen von Tausenden von Planeten, von denen wir die Radien, Massen und mittleren Dichten sehr genau kennen und ihren Alter kennen. Und damit kriegen wir auch einen Parameter, der bisher noch gar nicht zugänglich war. Wir können Planetensysteme in ihrer Altersentwicklung studieren. Nicht so funktioniert es ja auch mit den Sternen. Wir kennen ja die Sternentwicklung nicht deswegen, weil wir Millionen oder Milliarden Jahre Zeit haben, um einem Stern zuzuschauen, wie er sich entwickelt, sondern wir wissen, wie sich Sterne entwickeln, weil wir gleichzeitig am Himmel Sterne mit verschiedenen Altern sehen. Und das wird auf diese Art und Weise, indem wir die Alter der Zentralsterne von Planetensystemen genau bestimmen, können wir auch Planetensysteme mit verschiedenen Altern gleichzeitig charakterisieren und schauen, wie sich Planeten und Planetensysteme entwickeln. Und dieser große Katalog zusammen, der dann kommt, auch nach der Gaia-Mission der ESA, die ja die unsere Milchstraße vermisst und die Sternepopulation dort genau charakterisiert, werden wir ein umfassendes Bild haben unserer näheren Umgebung, der Sterne, sowohl der Planeten und der Planetensysteme.
Und Gaia wird voraussichtlich dieses Jahr, wenn alles klappt, in den Weltraum fliegen.
Genau. Und zu den Gaia-Daten für die Sterne, unsere Kollegen, die Sterne untersuchen, ist es natürlich auch nochmal ein großes Highlight. Die sind eben auch sehr an der Plato-Altersbestimmung interessiert. Gaia liefert ihnen die Sterndaten und Plato liefert ihnen dazu das Alter der Sterne sehr, sehr genau. Und wir Planetenforscher interessieren uns natürlich, wie gesagt, einmal für die Datierung. Denn diese Korrelation zu schauen, wie unterscheiden sich denn die Planeten und das, was wir bei den Planetensystemen finden mit dem Alter, ist bisher kaum möglich, weil die Alter sind einfach Faktoren 2, 3, 4 in Größenordnung unsicher für Sterne, die auf der Hauptreihe sind. Und wir interessieren uns dann darüber hinaus für die Dichten. Wir wollen eben genau unterscheiden können und wissen können, was haben wir da? Haben wir da eine Supererde oder einen Mini-Neptun vor uns? Und mit diesem Katalog wird es dann erstmalig möglich sein, wirklich Korrelationen zu machen und nach Systematiken zu suchen. Wir machen ja im Moment bei Exoplaneten immer noch Exploration in dem Sinne, dass wir ja erst einmal erkunden müssen, was ist eigentlich da draußen? Was kommt eigentlich in der Natur vor? und dann nach Systematiken suchen wollen, was sind denn typische Fälle, was sind typische Planetensysteme, typische Entwicklungen mit der Zeit und was sind die Ausnahmen. Im Moment können wir das gar nicht entscheiden, denn wir haben, obwohl wir so viele Planeten schon gefunden haben, ist es immer noch viel zu wenig, um Systematiken und typische Fälle zu erkennen. Und das soll uns dann schließlich die Plato-Mission liefern.
Insgesamt nähern wir uns der 1000-Planeten-Marke. Und man merkt, es bleibt unwahrscheinlich spannend. Ich hoffe, dass Plato dann uns weitere hochinteressante Daten liefert, aber das ist noch eine ganze Zeit bis dahin und wir werden uns sicherlich vorher nochmal hören, denn Sie sagten, das Jahr 2022 könnte eventuell Plato starten.
Ja, also wir müssen jetzt erstmal die Auswahl schaffen. Die Auswahl ist nächstes Jahr im Februar, das heißt der Zeithorizont ist relativ klar und wir setzen uns natürlich im Moment ein dafür, dass wir diese Mission bekommen. Denn wenn wir sie nicht bekommen, das muss man halt auch sagen, dann ist es leider so, dass wir mit Cheops und TESS zwar über die Planeten, die nah an ihrem Stern sind, mit Umlaufperioden bis einem Monat, da werden wir sehr, sehr viel erfahren in diesem Jahrzehnt. Aber für die Planeten, die sich in dem Orbitabstand befinden, wie wir es im Sonnensystem haben, also Merkur, Erde, Mars, da werden wir ohne Plato leider sehr, sehr wenig erfahren, sondern auf den Parametern bleiben, wie wir sie heute haben. Das heißt Radialgeschwindigkeit, untere Massengrenzen. Und das wird es sein. Das heißt Charakterisierung und näheres Verständnis der Planetenentstehung. Und auch Ziele für Atmosphärenspektroskopie werden wir dann leider für diese langperiodischen Planeten nicht bekommen. Und Sie verstehen im Moment, woran wir am meisten arbeiten, nämlich im Februar da erfolgreich zu sein.
Dafür drücke ich Ihnen die Daumen. Ja, ich bedanke mich bei Frau Professor Dr. Heike Rauer vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Institut für Planetenforschung, extrasolare Planeten und Atmosphären.
Ja, danke.